Na, wo drückt der Schuh heute? Jonas und Wichert sorgen dafür, dass du den vollen Durchblick in der Welt zwischen Dr. Google, Krankenhaus und kuriosen Medizinmythen bekommst. Mach dich bereit. Jetzt geht's los mit Blutiger Anfänger, dem Medizin-Podcast für Normalsterbliche.
Einen wundervollen guten Morgen wünsche ich euch, liebe Freunde.
Einen wundervollen guten Morgen vom unpünktlichsten, aber besten Podcast Deutschlands.
Ja, klar. Also ich sag mal so, wenn wir mal eine Folge hochladen, dann ist die halt auch einfach gut. Nur haben wir jetzt in den letzten Wochen einfach keine hochgeladen.
Ja, stimmt tatsächlich. 2 Wochen lang. Beziehungsweise, nee, eine Folge ist ausgefallen und heute sind wir auch wieder spät dran. Aber ich muss euch einmal direkt am Anfang Props geben, denn es ist wie jedes Jahr soweit, dass der Jahresrückblick startet mit Spotify macht das, glaube ich, immer. Ja. Ich weiß nicht, ob Apple das auch macht. Aber Lieblingspodcast, x Minuten gehört vom Podcast. Und dieses Jahr habt ihr direkt abgeliefert. Sehr viele Markierungen. Wir haben auch ein paar geteilt, jeder. Das heißt, ihr hört uns scheinbar immer noch. Genauso wie diese eine Nachricht von einem Menschen bei Podimo, der gesagt hat, Grüße gehen raus an dich, wenn du diese Folge irgendwann hörst, dass er in 9 Tagen 83 Folgen von uns gehört hat.
What the fuck?
Überleg das mal.
In 9 Tagen?
Ja, ich könnte meine eigene Stimme auf jeden Fall nicht
das 83, sind, das sind
83 Stunden.
9 Stunden am Tag sind das ungefähr.
Ja, also kann gut sein, vielleicht hat er auch so ein bisschen vorgeskippt, er oder sie, ich weiß es nicht.
Doppelte Geschwindigkeit.
Ja, aber auf jeden Fall Props, das heißt, scheinbar waren die ersten 83 Folgen interessant, ich weiß nicht, ob er danach aufgehört hat.
Also, war eine Scheißfolge und dann, nee, komm, das gebe ich mir nicht mehr.
Aber ist egal, trotzdem Props für die 83 Folgen. Ja. Hast du deinen Podcast, ja, ich habe gesehen, du hast auf jeden Fall Laila war dein Lieblingslied des Jahres 2022.
Überrascht nicht, ich höre tatsächlich Laila fast jeden Tag, da stand immer 83, noch. Ja klar, Laila ist immer einfach noch. Super.
Ich dachte, sicher. Der Hype ist schon, also hast du das nicht mal hochgehört langsam?
Nee, irgendwie nicht, ich weiß auch nicht wieso. Ich höre es immer auf dem Weg ins Gym, dann höre ich es manchmal im Gym, dann höre ich es manchmal beim Kochen. Manchmal kommt es einfach so.
Aber auch kurz an dieser Stelle, ne, du bist, Fun Fact, du bist gefühlt mehr im Gym als ich, weil ich drehe sehr viel im Gym. Also ich bin bestimmt 4-5 Mal die Woche im
Gym. Ja, du bist nur zum Film im
Gym. Aber nur zum Film. Also wirklich, ich komme einfach nicht mehr hinterher. Ich bin so einmal trainieren und 4-mal drehen in der Woche. Und du bist tatsächlich öfter trainieren, weil ich sehe immer den Bizeps in deiner Story.
Ja, der wächst und gedeiht und ja, ich bin jetzt auch gewechselt von McFit ins Fitness First.
Ja, das hast du nur gemacht, das war jetzt, ich habe lange habe ich versucht, dich da von McFit wegzukriegen, das hat jetzt funktioniert.
Oh ja, weil ein Kumpel hat mir geschrieben, er hat gesagt, er ist jetzt so in Fitness First. Die haben da halt so ein Schwimmbecken, eine Sauna, eine Dampfsauna.
Sowas catcht dich voll, ne?
Ey, sowas catcht mich total, vor allem ist halt auch nicht so voll und keine Ahnung, es ist halt weiter weg. McFit sind ungefähr 1,9 Kilometer und Fitness First 3,6. Ich fahre halt zu McFit so 8 Minuten, zu Fitness First eine Viertelstunde. Ah, das ist halt schon fast doppelt so lang, aber das nehme ich in Kauf. Ich war jetzt gestern das erste Mal da und das war wundervoll. Und die haben ja nicht nur ein ganz nettes Studio, sondern halt auch so innovative Geräte, keine Ahnung, so, wo du halt selber deine Kraft regelmäßig messen kannst, siehst, wo du Disbalancen hast. Und dann bestimmt so ein Algorithmus dein biologisches Alter. Ich finde, ich liebe ja solche Spielereien.
Du bist so voll auf Biohacking catched. Also alles, was Daten von dir sammelt, ist nice,
ja,
ne?
Ich bin absoluter Datenfan und da feiere ich das natürlich total zu kontrollieren, wie man Fortschritte macht, woran man arbeiten sollte am besten. Und ich will nicht angeben, Jonas, aber mein biologisches Muskelalter.
Lass mich raten.
Okay.
Wir haben ja unter der Woche auch. Also das wisst ihr nicht, aber wir haben unter der Woche einen FaceTime-Call gemacht, als ich in Berlin war und ich halt nicht in Berlin war. Und da warst du um 23 Uhr noch wach und deswegen denke ich, dass du sehr stark gealtert bist, weil du nicht mehr früh schlafen gehst. Gehst du bitte nicht mehr? Also dieses
aktuell gehe ich immer so um 11, 12 schlafen.
Das hast du als Student bist du um 9 Uhr schlafen gegangen.
Ja, ich möchte auch wieder dahin zurück, aber irgendwie unternehme jetzt deutlich mehr als damals in der Uni-Zeit.
Ja, weil du irgendwie gefühlt jetzt frei bist.
Ja.
Aber du arbeitest auch weniger als in der Uni-Zeit, oder?
Ja.
Also auch das ist...
Wobei jetzt die letzten Wochen, kleiner Spoiler hier, oder ist ja kein Spoiler mehr, ist jetzt schon gelauncht, der Schmuck-Lounge, Leute, wenn ihr tolle Geschenke, Halsketten, Ohrringe wollt, schaut bei Animus vorbei. Ich habe so viel gearbeitet daran.
Ich brauche nur die Plüschsocken, bitte.
Die Socken sind so schön flauschig. Die werden übrigens morgen gelauncht, am Samstag.
Aber die habe ich nicht gespoilert jetzt, oder? Weil die hast du ja schon mal selber
gesagt. Nee, die ich habe die bei Wichert schon gespoilert.
Ja, gut. Dann
bei Animus nicht. Also wer Wichert folgt, der weiß immer alles ein bisschen früher, weil ich da immer alles schon...
Ja klar, zieh noch ein paar Leute auf deinen Kanal.
Ja, muss sich ja auch lohnen, mir zu folgen. Ich glaube ja den ganzen Tag sonst nur Scheiße, dann sollen wir
jetzt ein paar Spoiler kommen. Nein, das lohnt sich auf jeden Fall, weil ich sehe den Bizepsflex. Jetzt lass uns mal nicht wieder vom Thema abschreiben. Was ist denn jetzt dein biologisches Alter? Ich sage, es ist 23.
Ja, ist ein bisschen älter, Jonas. Ist ja aufgeteilt in Stoffwechsel, Flexibilität.
Mhm. Aber wie aber für Stoffwechsel braucht Muskel. Er ja eine Atemprobe eigentlich, ne?
Nee, tatsächlich macht der Stoff oder bewertet der Stoffwechsel über deine Größe, dein Gewicht und über halt eine Fettanalysewaage.
Da muss ich jetzt wieder sagen, da bin ich nicht so Fan von dieser, weil ich finde Stoffwechselbewertung über Atemluft besser.
Definitiv. Aber was ich so sagen kann, sind die Werte recht akkurat, vor allem was den Grundumsatz angeht. Mhm. Habe ich bei meinem Aura Ring eigentlich fast genau die exakt gleichen Werte und auch bei meinen, ich habe ja auch eine...
Was ist denn der Grundumsatz, den der Aura Ring... Hast du eine Apple Watch eigentlich?
Ja, ne? Ich habe eine Apple Watch,
ja. Die hat ja auch deinen täglichen Grundumsatz, den die bestimmt.
Echt?
Ja, muss ich gar nicht. Wenn du deine Kalorien sind in tägliche Aktivitätskalorien und Normalkalorien gesplittet und die Normalkalorien sind die du sowieso verbrauchst.
So. Ja, mein Grundumsatz ist ungefähr 2000 Kalorien. Also ich bin der Durchschnittsmensch, den es geben kann, weil das ist ja auch so, dass der Maßstab, an dem alles berechnet wird, mit 2000 Kilokalorien am Tag.
Ja, das heißt aber, dass dadurch, da bewegst du dich schon noch ein bisschen, das heißt, da kannst du ein bisschen was essen, könnte man sagen.
Ja, also ich versuche immer so 3.500 Kalorien zu essen. Ich will ja auch ein bisschen aufbauen.
Du willst ja, dass der Bizeps wächst, das sehe ich ja
richtig. Täglich. Ja, so ist es. Der Bizeps ist der Booty. Ja, aber jedenfalls, mein was mich ein bisschen schockiert hat, mein Stoffwechselalter ist 29, ein Jahr älter, als ich eigentlich bin.
Ja, aber das ist ja auch nicht ganz so genau, ne? Also es wird wahrscheinlich genau da sein, wo du bist.
Was mich trotzdem traurig gemacht hat, aber ich finde mich eigentlich toll. dafür aber habe ich den Krafttest gemacht und war da umso motivierter.
Okay. Umso motivierter.
Und da ist das jüngste Alter, was man erreichen kann, ist 21, weil es jünger irgendwie keine Studien- oder Messwerte gibt. Mhm. Und ich habe tatsächlich 21 erreicht. Und da bin ich schon ein bisschen proud drauf. Auch wenn ich nicht so stark aussehe, anscheinend bin ich stark.
Ich würde das ja gerne kontrollieren können, aber wir sehen uns.
Ich kann dir die Screenshots aus der App schicken.
Also nein, ich meinte hier an der Bank die Kontrolle.
Nicht an der Bank, sagt er. Tatsächlich habe ich krasse Disbalancen zwischen Rücken und Brust. Meine Brust ist viel zu schwach.
Und dein Rücken ist zu stark?
Ja.
Ist das Volleyball bedingt? Nee, oder?
Brauchst du Rücken? Ich weiß nicht, ich war noch nie gut im Bankdrücken.
Ja, dann weißt du ja, woran du arbeiten musst, ne?
Mache ich auch. Morgen ist Oberkörper.
Sehr gut. Aber ich sehe nie eine Story von dir irgendwie mit Brust oder Bank. Ich sehe immer nur einen Bizepsflex oder einen Bootyflex. Das ist alles,
was ich sehe. Ich filme mich nie während des Trainings.
Ja, vorbildlich.
Du trainierst das Training. Im McFit geht das auch schlecht, weil du hast dauernd Leute mit drin, weil es so voll ist. Ja. Jetzt im Fitness First würde es tatsächlich gehen. Vielleicht filme ich da auch mal. Weil ich will eigentlich auch so, du hast ja letztens mein sensationelles Video gesehen mit 21 und 21.
Das hast du auch 30. sehr oft geteilt.
Richtig, damit es auch jeder mitbekommt. Ich werde es heute nochmal teilen, weil heute Abend bin ich auf einem Geburtstag eingeladen und Hashtag Balance. Vielleicht, um noch mehr Material für tolle Videos zu sammeln, mache ich das vielleicht nochmal. Aber mal gucken. Aber zumindest mein durchschnittsbiologisches Alter oder all about biologisches Alter ist 25, was ja 3 Jahre jünger ist, als ich bin. Also kann man machen. Als Unternehmer ist das, glaube ich, eine echt gute Sache, ja, weil die meisten sind ja gefühlt 80.
Unternehmerisch hast du dich aber auch was da, da kann man mal eine extra Folge zu machen, aber hast du auch was so. Komm, wir machen eh wieder eine Jahresendfolge dieses Jahr, weil dieses Jahr ist schon viel mehr passiert als letztes Jahr, muss man sagen. Haben wir letztes Jahr auch gemacht, machen wir dieses Jahr wieder vielleicht so ähnlich wie die letzte Jahr. Da kann man ein bisschen drüber reden, warum du unternehmerisch oder gesund, und unternehmerisch ist den Leuten egal, aber warum gesundheitlich vor allen Dingen, dass dieses Jahr besser gelaufen ist.
Ja, definitiv, das sollten wir.
Passt ja auch zu der 25.
Ja.
So, ich muss dir sagen, als vorbildlicher Student war ich natürlich, also bei mir, kurze Erklärung für alle, die es noch nicht bei Instagram mitgekriegt haben, Blogpraktikum ist losgegangen, 20 Wochen am Stück gefühlt wie. So ein bisschen wie das PJ, eigentlich fast jeden Tag in die Klinik, nur nicht so lange. Und dann rotiert man halt durch 10 verschiedene Fachbereiche. Und ich habe die ersten beiden jetzt quasi fast durch. Aber vorbildlicher Student, wie ich bin, habe ich natürlich vom zweiten Fachbereich erstmal 2 Tage verpasst, weil ich in Berlin war.
Da musst du einmal in der Uni sein und dann bist du wieder direkt nicht da.
Ja, warte, kurz auch zu dem, ich muss kurz auch hierzu was erzählen, wir steigen gleich sofort ins Thema ein. Ich war in Berlin und die Bahn hat diesmal so gar nicht gegönnt, ne? Also wirklich null, weil es gab ein Güterzugunglück zwischen Wolfsburg und Hannover. Hast du das mitgekriegt?
Ja, habe ich gelesen.
So, und dieses Güterzugunglück hat dazu geführt, dass wahrscheinlich das Schienennetz komplett rausgerissen wurde, wahrscheinlich bis zum Erdkern rausgerissen wurde. Denn, die Strecke ist bis zum 16.12. gesperrt.
Ah, perfekt, am 17. fahre ich nämlich nach Hause. Da habe nämlich auch schon eine Benachrichtigung. Oh scheiße, am 16. fahre ich nach Hause.
Offiziell, ich weiß nicht, ob der 16. noch gesperrt ist. Auf jeden Fall bin ich auf dem Hinweg dann. Aber das führt dazu, dass die Deutsche Bahn erst noch versucht hat, Umleitungen zu fahren über Uelzen und Stendal, zwei Städte, die ich vorher nicht kannte. Du kennst sie vielleicht eher, wenn du da in der Hut...
Klar, Uelzen war ich schon oft.
Ja, ich nicht. Ich war das erste Mal da, als ich eine Stunde da stand, weil, also erst noch die Umleitung 6 Stunden von Bochum nach Berlin ab und dann mit einer Stunde stehen in Uelzen, weil um 9 Uhr, Sonntagabends, das Personal plötzlich weg war.
Ja, die wollen halt auch Feierabend machen.
Ja, die haben auch pünktlich Feierabend gemacht, aber es gab kein anderes Personal. Die
standen einfach eben. Unpraktisch.
Wir standen dann in Uelzen und haben alle gewartet. Nein. Und dann war ich um 23 Uhr in Berlin am Hauptbahnhof und bin ursprünglich sollte ich mal um 17 Uhr ankommen. Der Zug ist aber schon mal ausgefallen. Dann bin ich halt um 16 Uhr losgefahren. 16 bis 23 ist auch nicht so geil, ne? Ja, 16:30 bis 23. So, dann war ich 2 Tage bei einer medizinischen Produktion. Also habe natürlich auch was für diese Medizinwelt getan. Und am 2. Tag war es dann so, dass einfach der komplette Verkehr zwischen NRW und Berlin eingestellt wurde. Also gab es einfach schlichtweg nicht mehr.
Ja, auch wegen des Zugunglücks oder weswegen?
Ja, ich denke mal, es war eine Mischung aus allem. Ne? Also wegen Zugunglück, die haben gemerkt, dass ihre Umleitung nicht funktioniert, da über Uelzen und Stendal. Und deswegen haben sie einfach NRW nicht mehr angefahren.
Ja, naja, wer will schon nach NRW, sag ich
mal. Warte, es geht weiter. Die Story geht weiter. Dann war ich war ja bei einer Produktion, hab gesagt, ich fliege jetzt nach Hause, buch mir mal einen Flug. Ne? Ja. Also ich muss nach Hause, buch mir mal bitte einen Flug. Weil, haben die auch gemacht. Grüße gehen raus an den Produzenten, der super korrekt ist. Also er hatte für den 29.12. gebucht.
Ja, machst ja ein bisschen länger Urlaub in Berlin. Was soll's?
Ja, so, das ist auch nur aufgefallen, weil es super eng getaktet war und ich halt einchecken musste. Also ich ich musste eigentlich bam, bam, zack, zu Ende drehen, Koffer packen, ab in die Bahn oder ins Taxi, was vollkommen egal wäre, weil der Flughafen in Berlin so weit außerhalb ist, und dann direkt ins Flugzeug quasi sprinten. Das heißt, vorher einchecken. Ging aber nicht, weil der Flug ja für den 29.12. war.
Ach, das ist erst am Flughafen aufgefallen?
Nein, also am Set noch, weil er mich vom Set aus einchecken wollte. Sonst hätte ich es aber auch nicht gemerkt. Ne? Das heißt, das ist schon ganz gut. Und dann haben wir umgebucht und ich bin dann 2 Stunden später am 29.11. geflogen. Allerdings mit der allerletzten Möglichkeit, die letzte Chance aus Berlin nach NRW zu kommen. Letzte Maschine, einzige Maschine. Die war auch proppenvoll. Ne? Und Grüße gehen raus an Eurowings. Ein Trolley ist kein Handgepäck mehr, wenn man nicht, also du musst ein extra Trolley-Tarif buchen bei Eurowings.
Ja, was erwartest du? Ein Trolley, den trägst du nicht, den rollst du. Da kann ich falsch stehen.
Also ja, Eurowings. Ja, ich wusste nicht, dass es einen Basic-Tarif mit Handgepäck und einen Basic-Tarif mit Handgepäck, aber darf ein Trolley sein, gibt. Gibt 2. Habe ich jetzt auch gelernt. Muss ich nämlich nachzahlen am Flughafen. Also am Ende natürlich auch die Produktion, aber war so, alle durften rein und die Frau also es gab eine freundliche und eine unfreundliche Seite, ich war natürlich auf der unfreundlichen Seite,
du nicht. Immer so, guter Kopf, schlechter Kopf.
So richtig so, ja, ich war beim schlechten Kopf. Ja, so viel dazu, aber eigentlich war das alles nur eine Einleitung für dieses Blogpraktikum. Ich habe Uro gemacht, Uro durch, da haben wir kein spektakuläres Thema zu, aber es ist mal wieder so, mir wurde gestern gesagt, dass ich dann wahrscheinlich doch in der Gynäkologie landen werde.
Ja, das sagen sie aber immer, weil die brauchen Assistenzärzte.
Nein, nicht die Ärzte haben mir das gesagt, sondern Anna hat mir das gesagt.
Ach so.
Weil sie meinte, dass es kein Fach gibt, von dem ich so viel erzählt habe aus der praktischen Gynäkologie, was mir selber nicht bewusst war.
Scheint dich zu faszinieren, das Fach.
Ist halt super alltagspraktisch tauglich. Alltagstauglich und praktisch.
Ja, klar. So,
denn ich bin dann gestern einen Tag in der Gyn gelandet. Also den 3. Tag vom Blockpraktikum, inklusive die Prüfung, habe ich direkt mitgemacht.
Ja, klar.
Ich bin quasi nur zur Prüfung gekommen.
Perfekt.
So macht man das. Und dachte mal, wir nehmen das jetzt nochmal hier so kurz in so einer Zwischenfolge nochmal rein, weil das war relativ interessant alles. Das ist jetzt einmal querbeet, diese Folge durch die Gynäkologie, denn ich habe einen Vortrag gehalten zum Cervix-Karzinom. Und vorher aber mich 4 Stunden, 5 Stunden mit Schwangerschaft beschäftigt. Das sind zwei verschiedene Themen, aber wir können mal gerne kurz über beide quatschen, denn ich will gar nicht mit dir darüber quatschen. Achso, doch. Erstmal, Wichert, wenn heute, am 2. Dezember, der letzte Tag, nee, der erste Tag deiner letzten Periode ist.
Der erste Tag meiner letzten Periode.
Ja. Merkst du ja heute, 2. Dezember. Wann kommt dein Baby, wenn du jetzt irgendwann, naja, hast du nicht, weil du bist nicht verheiratet, aber wenn du verheiratet wärst und Sex hättest,
so ist passiert, ja.
Wann würde dann dein Baby kommen, rein hypothetisch, du könntest eins gebären?
Ich vermute, das wüsstest du auch nicht aus dem Kopf, oder?
Doch.
Oder hast du deinen Schwangerschaftskreis dabei?
Nee, ich kann rechnen. Ich habe aber, Fun Fact, ich habe diesen Schwangerschaftskreis gestern das erste Mal gesehen. Ich kannte den vorher nicht.
Ja, der ist voll praktisch, da muss man nicht mehr rechnen.
Du kannst ja alles damit einstellen, also ja. Schädel, Steißlänge, also ne, du kannst auch, ich habe das Gefühl, den gibt es so für Anfänger und je mehr von diesen Feldern du bedienen kannst, desto mehr Profi bist du quasi in diesem Kreis.
Ist echt ganz cool.
Ja, aber jetzt, man kann es rechnen. Googlest du es gerade?
Nein. Keine Ahnung, so.
Die Formel, kennst du die Formel nicht mehr aus dem Studium?
Digga. Nein, Blockpraktikum war 8. Semester.
Ja, das ist halt verrückt.
Ich habe da noch coole Fotos von. Ein Foto, da trage ich so Brüste zum Üben vom Abtasten. Aha. Und ein Foto da.
Das habe ich zum Beispiel nicht gemacht, leider.
Baby raus. Tja, siehst du?
Also ich habe auch kein Baby geboren gestern. Aber dazu
echt? Später mehr. Kein Baby geboren?
Nee, gestern war keine Sektion, die ich mitgekriegt habe. Die anderen, also die anderen.
Achso, nee, wir hatten auch so ein Modell. Wir mussten dann in der Prüfung, wir hatten quasi im Blockpraktikum halt auch so ein Seminarpart, wo wir halt auch praktische Sachen geübt haben an Modellen und da mussten wir so einen Papptest machen, wir mussten ein Baby gebären.
Ja, Papptest passt ja gut zu dem, was ich gleich noch erzähle, aber jetzt erstmal nicht ablenken, heute ist der erste Tag deiner letzten Periode. Wann kommt das Baby?
Mitte Juli? Ja, doch.
Also ich erkläre euch jetzt mal die Formel, weil ich muss es jetzt erst selber nachrechnen. Ich muss es selber nachrechnen.
Ich bin da flexibel.
Ist ganz
irgendwann
einfach.
Im Sommer halt.
Irgendwann im Sommer bist du irre. 9 Monate ist eine Schwangerschaft. Ist dir das bewusst? Wir haben Dezember.
Wir sind im Dezember.
Ja. Wie soll das Baby im Juli kommen, wenn wir jetzt Dezember haben?
Mitte Juli? Nee, war Mitte August. Mitte August. Ein Monat zu wenig gemacht.
Ja, du hast...
Ist ein Frühchen halt.
Ja, ist ein Frühchen. Nee, das wäre schon krass.
Bisschen surfactant und dann...
Bisschen surfactant, dann geht das, meinst du?
Ja.
Die Formel ist ganz einfach. Plus 7.
Ja,
bei den
Tagen. Ich ja gesagt.
9. Ja. Ne, heute ist der zweite, plus 7 macht 9, ja. Dann plus 9 bei den Monaten.
Dazu möchte ich kurz, bevor du weitersprichst, einwenden, dass es Studien gibt, dass nur 14% aller Menschen am 14. Tag oder 7 Tage nach dem letzten Tag der Periode ihren Eisprung haben.
Da komme ich also ja gleich auch noch
zu. Das ist auch nur eine Herangehensweise.
Man kann die Formel ja korrigieren.
Okay. Gut, wollte ich nur sagen.
Ja. Es gibt auch Studien, das frage ich dich gleich, plus 7 plus 9 minus 1, das ist die Formel, ganz einfach, vom ersten Tag der letzten Periode. Ja.
Ist ganz genau das, was ich gesagt habe, Mitte August.
Ja, 9. wäre das dann, ne?
Wie bitte?
9. Ja.
Ja.
Ist 9. ist doch nicht Mitte. Mitte ist
5. Klar, es ist die Mitte.
9. ist noch erste Drittel.
Mitte August ist vom 9. bis zum 19.
Hast du eigentlich Medizin studiert?
Ja.
Nee, Mathe. Hast du eigentlich Mathe in der Schule gehabt, wollte ich fragen?
Mathe hatte ich nicht, ne.
Okay, dann ist es in Ordnung. Genau. Also es gibt ja sehr viele Frauen, die einen entweder verkürzten oder verlängerten Zyklus haben. Also nicht sehr viele, aber es gibt Frauen, die einen kürzeren oder längeren Zyklus haben. Nicht gar nicht auf diesen 14 nur, sondern ein kürzerer Zyklus wäre ein 21-Tage-Zyklus, ein längerer Zyklus wäre ein 5-Wochen-Zyklus. Was bedeutet natürlich, dass diese Rechnung da nicht funktioniert, weil wenn ich einen kürzeren Zyklus habe, ist das Baby nach dieser Rechnung jünger, als es eigentlich ist. Und wenn ich einen längeren Zyklus habe, ist das Baby nach dieser Rechnung jünger. Ist das Baby nach dieser Rechnung...
Das ist aber hier durcheinander, Jonas. Punkt abgezogen.
Ja, das wäre jetzt keine 1 mehr. Nee. Wenn ich einen kürzeren...
Die 2 wackelt auch schon.
Oh, warte, lass mich nochmal erklären. Also das ist eine Frau, die hat einen 21-Tage-Zyklus.
Ja.
Sprich, du hast ja 2 Phasen in einem Zyklus. Welche beiden sind das? Eine Follikel- und eine Lutealphase. So. Ja, und in der Mitte von diesen beiden Phasen kommt die Ovulation. Der Eisprung. Und wenn du einen verkürzten Zyklus hast, dann verschieben sich nicht beide Phasen, sondern dann verschiebt sich die Phase hin zum Eisprung, die wird kürzer. Das heißt, der Eisprung ist früher.
So.
Dementsprechend wäre eine Befruchtung auch früher, dementsprechend wäre das Kind auch älter. als es eigentlich nach Errechnung ist. Wenn du einen längeren Zyklus hast, dann verschiebt sich die Follikelphase nach hinten, der Eisprung ist später und dementsprechend ist das Kind jünger, als es nach Errechnung eigentlich wäre. So.
Das ist wundervoll.
Genau, das kann man auch ausrechnen, da muss man aber, also da muss man halt wissen, also die Frauen wissen das meistens, dass sie einen kürzeren oder längeren Zyklus haben. Ne? Das,
ja.
Das kann man denen nicht ansehen, das muss man wissen.
Ja.
Ja. Und dieses ganze Hin- und Herrechnen ist, ne, ist toll hier, ne, hier erwarteter Geburtstermin, dies, das, ja, wann kommt das Baby? Aber das hat vor allen Dingen auch andere Gründe, dass sowas relativ wichtig ist, weil in der Schwangerschaft wird ja ein Kind immer wieder beurteilt, ob es regelrecht wächst, ob es da ist, wo es sein müsste. Und es werden ja auch in bestimmten Wochen bestimmte Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt. Deswegen ist es gar nicht so unwichtig, so zu wissen, in wann soll das Kind denn eigentlich kommen, wie weit ist es denn?
Mhm.
Dafür ist diese Berechnung schon sinnvoll.
Ja. Denn die Untersuchungen müssen halt nach ein paar Wochen immer, oder innerhalb ein paar Wochen dann gemacht werden und innerhalb von festen Zeiträumen.
So. Ja, aber vor allen Dingen ist es halt wichtig, zu gucken, weil da komme ich gleich nochmal zu, ich meine, das ist ja alles nur Rechnerei von außen, aber du kannst von so einem Baby ja per Ultraschall relativ früh, und das ist bei allen eigentlich ähnlich, die Schädelsteißlänge messen. Also die von oben bis unten, ne? Also von Locke bis Socke quasi. So.
Ja.
Obwohl die, glaube ich, da...
Locke bis Booty.
Locke bis Booty, weil die haben ja nur kleine Knospen dann zu dem Zeitpunkt. Ja. Und anhand dieser Schädelsteißlänge kannst du bestimmen, wie alt ein Kind ist, biologisch gesehen. Also wie weit es ist, biologisch gesehen quasi. Und ob das mit dem errechneten Alter überhaupt hinkommt oder ob es eigentlich korrigiert werden muss, nach hinten oder nach vorne.
Ja.
Ja, das ist halt wichtig, weil im Endeffekt... Ne, musste schon, das Reingucken hilft. Habe ich gestern auch beim Ultraschall gesehen. Wir hatten da auch den einen oder anderen Fall, wo man gesehen hat, dass wenn du jetzt nur nach Zahlen gegangen wärst, dann wäre da echt ein Problem gewesen, aber Ultraschall hat geregelt. Ich will jetzt keinen Patientenfall konkret nennen, deswegen habe ich mich so ein bisschen rumgedruckst. Andere Frage, wie viel Prozent der Kinder
7
kommen zum errechneten Geburtstermin? Also genau dann am gerechneten. War das die Antwort?
Ja.
Ja, ich habe jetzt 5 gelernt, aber 7 wird auch... Also
Alter, ich habe einfach irgendeine Zahl gesagt. Ich wusste ja nicht mal die Frage.
Hey, du hättest voll überspielen können, dass du es weißt.
Nein, ich bin ja ehrlich. Du hast ja nicht mal die Frage gesagt.
Ja.
Du hast nur gesagt, wie viel Prozent.
Ich hätte gedacht, dass du direkt weißt, worauf ich hinaus
will. Ist klar, liegt auf der Hand, welche Frage jetzt kommt.
Wir verstehen uns eigentlich blind, oder nicht?
Ja.
Nee, es sind also 5% der Kinder kommen doch zum errechneten Geburtstermin.
Immerhin. Hier ist 20.
Ja. Hier das 20. Also vielleicht doch nicht nur Glück, aber auch nicht so viele, ne? So.
Nee.
Und jetzt will ich eigentlich in dem Thema, man kann jetzt super viel über Schwangerschaft und Frühchen und eine Sache will ich noch einwerfen. Eine Schwangerschaft dauert wie viele Wochen?
31.
Das ist sehr, sehr früh. Eine Regelschwangerschaft, wie viele Schwangerschaftswochen haben wir?
39.
40.
Ja, aber 39 ist so, es sind 39,5.
Achso, ja, ich meine jetzt, man sagt 40 im Durchschnitt. Und wie viele Entwicklungswochen des Kindes sind dann 38 dementsprechend. Was ist, wenn das Kind, was glaubst du, ich weiß nicht, ob du es weißt vielleicht.
Ab der 25. kann es geboren werden, wenn es halt Intensivmaßnahmen hat.
Genau, vorher nicht, weil die Neonatologie da noch nicht so weit ist, dass die mit ihren Geräten die Kinder irgendwie technisch beatmen könnten, weil die sind zu winzig, um das technisch hinzukriegen meistens. Ich wollte nach hinten raus.
Mhm.
Wie lange, ab wann würde man ein Kind holen? Wenn es wie lange drin ist?
Zu lang. 42. oder 44. oder so? Nee,
42 ist die vollkommen richtige Antwort.
War auch die erste Zahl, die mir so in den Kopf kam. Also
hast du mal gelernt im Studium.
Ja, ja, ja. Das sind so Sachen, die einen einfach dann hängen bleiben.
Die bleiben, so Zahlen, Fakten, Daten.
Ja, das kann ich, ja, da bin ich wieder aktiv, ja, muss man sagen.
Ja. Nee, aber was mir aufgefallen ist, was ich gestern gelernt habe, ist, fand ich auch krass, es gab eine Studie in Schweden dazu, ob es dem Kind jetzt, also wie lange man ein Kind drin lassen kann quasi, wenn es nicht raus möchte.
Mhm. Verständlich, ist auch kalt.
Ja, also es ist warm, also ich glaube, dass so, dass der hier ein kurzer Exkurs zu Gewichtsdecken. Hast du mal eine Gewichtsdecke benutzt?
Nee.
Die simulieren das Liegen im Mutterleib, ne?
Ah, okay, nee, das wusste ich nicht.
Habe ich auch letztens gelesen, dadurch, also irgendwie diese Schwere simuliert irgendwie, ähnelt der Lage des Babys im Mutterleib, deswegen schläft man damit besser wohl. Ja, aber wenn du nach der 42. Woche, es gab eine Studie in Schweden von Kindern, die in der 42. Woche geholt wurden oder die drin gelassen wurden und einfach so ja, abwarten, was passiert, ne? Mhm. Und von den Kindern, die drin gelassen wurden, sind super, super viele verstorben, intrauterin.
Oh krass, okay.
Dass die Studie sogar abgebrochen werden musste.
Wow.
So.
Ja, krass.
Aber überleg mal, also da werden sich ja Menschen für diese Studie, als weil ich denke nicht, dass das eine randomisiert, also ich denke nicht, dass eine also die werden sich ja angemeldet haben zu dieser Studie, die werden ihre Einwilligung gegeben haben. Stell dir mal vor, du bist einfach in der falschen Gruppe gelandet.
Ja, man, und es wird halt einfach nichts gemacht, es wird einfach gewartet und du siehst, das ja, Kind also, geht nicht mehr so gut, aber dann ist halt einfach blöd.
Ja, also ich hoffe, dass die dann irgendwann, wenn sie merken, oh, das Kind ist gerade auf einem sehr absteigenden Ast, dass sie dann doch Maßnahmen eingeleitet haben. Aber die, also ich habe nur gehört, dass die Studie dann abgebrochen wurde, weil es einfach zu krass war.
Interessant, ja.
Das heißt, zu früh ist nicht gut für uns, aber zu spät ist auch nicht gut für uns. Nee. Ab der 30. Woche sinkt das Risiko einer Behinderung oder starken Dysfunktionen stark. Also wenn ein Kind die 30. Woche erreicht hat, ist sehr relevant für die Prognose.
Ja.
Ja. Was ich eigentlich hinaus wollte, wie kann man in der Schwangerschaft Chromosomenanomalien bestimmen? Das ist ein Thema, das, glaube ich, für werdende Eltern relevant ist.
Fruchtwasser oder Nabelschnurblut?
Gibt noch eine Möglichkeit.
Vielleicht das Kind direkt punktieren? Nee, der dritte weiß ich gerade gar nicht.
Nackenfalte. Also.
Das ist ja aber keine Chromosomen. Das ist ja ein Symptom.
Ja, das ist ja, ich meine, ja.
Aber das ist keine exakte Bestimmung der Chromosomen. Nein,
achso, ja, okay, das ist der falsche Ausdruck. Ja, aber es ist ein Hinweis.
Ja, okay, ja. Da bin ich d'accord mit.
Ein Hinweis. Und wir sprechen jetzt hier von Chromosomenstörungen 13, 18 und 21 primär plus Turner-Syndrom.
Ja. Yeah.
Ich weiß, eins von den beiden, ich weiß nicht, ob es 13 oder 18 ist, ich glaube, 13 ist gar nicht lebensfähig, 18 stirbt nach 1 bis 2 Jahren und 21 kennen wir ja alle als Trisomie 21. Ist die bekannteste Störung. Jedes 800. Neugeborene hat das.
Ja, gar nicht so selten.
Die Wahrscheinlichkeit steigt mit dem Alter der Mutter.
Richtig.
Im Alter von 30 ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 900 und im Alter von 40 1 zu 100.
Also ja, 1 zu 100 krass,
ist, ne? 1 zu 100 finde ich überkrass als Wahrscheinlichkeit. Das ist ja, das ist eine 1% Wahrscheinlichkeit.
Ja. Ja.
Überleg mal, wie viele Kinder jedes Jahr hier rausgedrückt werden.
Was? Rausgedrückt?
Ja.
Wow, du solltest kein Kind werden. So, also, ja, sie drücken ihr Kind jetzt in 3 Wochen etwa raus.
Was denn?
Nee, ich finde es gut. Vielleicht sollst du am Ausdruck noch ein bisschen arbeiten, aber sonst sehe ich dich schon als Kind.
Ja, es ist, ich weiß nicht, ob ich mich da sehe, aber.
Aber wieso? Ist doch auch teils chirurgisch. Das ist ja das Coole an Gyn. Das ist teils chirurgisch, teils nicht chirurgisch, teils alles. Kannst Solo machen.
Kannst Solo machen, ja. Aber Gyn-OP habe ich noch nicht gesehen, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber ich finde halt den alltagspraktischen Teil sehr interessant und das ist gut, das ist bis jetzt nur Zyklus und Schwangerschaft gewesen.
Aber habt ihr denn noch Blockpraktikum im Gyn-OP?
Nee, haben wir nicht mehr.
Ungewöhnlich.
Die anderen waren ja die ganze Zeit im Gyn-OP. Also ich habe es halt verpasst. Aber ich muss ja, es ist ja nicht so, dass ich nur, weil ich die Prüfung abgelegt habe, das Ding habe. Ich muss ja nachholen. Ne? Und deswegen werde ich im Dezember noch einen Dienst mitmachen. Also meinen ersten Dienst, den ich mitmache. Aufregend. Und da werde ich bestimmt.
Obwohl du schon die Prüfung bestanden hast, dann hast du ja eigentlich schon den Schein.
Ja, aber die schicken den erst zur Uni, wenn ich meine Stunden abgeliefert habe.
Tja.
Ja. Deswegen werde ich die Chance, dass ich im Gyn-OP lande, ist nicht so gering, dann, wenn ich einen ganzen Dienst mehr mache.
Na, vielleicht holst du dann auch noch ein Baby raus. Drückst du auch noch ein Baby raus.
Ich will die Spontangeburt sehen. Das ist das Einzige, was ich für dieses Blockpraktikum quasi haben möchte, weil. Ich will sagen, ich habe ein Baby auf die Welt gebracht, auch wenn ich es nicht selber gemacht habe.
Ja, ich kann es ja. Ich habe sogar 2 auf die Welt gebracht.
Ich weiß, ich bin neidisch. So, auf jeden Fall jetzt zurück zu der Chromosomenmessung. Natürlich, also ich kann halt verstehen, ne, warum auch für Eltern natürlich interessant ist, ist alles mit meinem Baby in Ordnung? Wie sieht das eigentlich aus?
Ja.
die Nackenfaltenmessung ist das Erste, was man machen kann in der Schwangerschaft. Ich glaube, irgendwie so, boah, 9., 10. Woche roundabout rum. Und da gibt es Studien, die gezeigt haben, dass Kinder, die mit einer Chromosomaberration geboren werden, retrospektiv alle schon oder viele auch oft Auffälligkeiten bei der Nackenfalte hatten, beim Ultraschall. Und die haben eine größere, eine dickere Nackenfalte, weil sich da Flüssigkeit, also da wird die Flüssigkeitsansammlung unterhalb des Nackens des Babys quasi interpretiert.
Ja.
Und ich weiß nicht, was normal ist, aber es kann ein erster Hinweis sein. Dann gibt es den NIP-Test, der mittlerweile, glaube ich, von vielen Krankenkassen übernommen wird. Auf jeden Fall, wenn du Risikoprofil hast. Wenn du keins hast, gibt es, glaube ich, auch Wege. Nicht-invasiver Pränataltest heißt es. Das ist eine Blutabnahme der Mutter, wo fetale DNA im Blut der Mutter bestimmt wird.
Ja.
Aus fetaler DNA kannst du dann natürlich auch das Geschlecht und die Chromosomenanzahl bestimmen. Ne? Und das, also Nackenfalte, NIP-Test und Alter der Mutter sind drei Sachen, die sich zusammen in einem Combine-Test du gibst diese drei Werte und schickst die an irgendein Institut oder irgendwas und irgendjemand rechnet dir dann aus, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Kind eine von diesen Chromosomenaberationen hat.
Sehr interessant.
Mhm. Und was du gesagt hast, ist eine invasive Methode, ne? Amniozentese.
Ja.
Ist eine Fruchtwasserprobe, hast du ja gesagt. Ne? Und jetzt frage wieder dich, wir sind ja schon bei Zahlen, was glaubst du, wie viel Prozent der Kinder oder bei wie viel Prozent der Kinder wird durch die Amniozentese eine Fehlgeburt provoziert?
Zwei bis drei Prozent.
Habe ich auch gesagt? Ich habe 2% gesagt. Es ist die Umkehrzahl von 2.
Die Umkehrzahl von 2%?
Von 2.
Von 2? Was ist eine Umkehrzahl? 8,5? 0,5?
Ja, 0,5, ja.
Wow. Das ist ja Mathe Basics heute hier mit Umkehrzahl.
Heute ist Mathe-Folge. Heute machen
Lass wir uns doch gleich Brüche kürzen oder so.
Ja, das war ja, du musst ja schon mit dem Bruch arbeiten. Du musst ja herausfinden, dass 2 2 Eintel ist.
Ja.
Was nicht so einfach ist. Manche scheitern daran.
Ja, ja. Man sieht, ich habe bestanden. So, 0,5%. Na gut, das geht ja noch.
Ja, was heißt, das geht noch?
Ja, man macht es ja auch nicht bei jedem. Man macht es ja nur, wenn ein Verdacht vorliegt.
Ja, aber es ist trotzdem 0,5%. Finde ich gar nicht so wenig. Es ist 1 von 200.
Das stimmt, ja.
Also auch da, ne? 1 von 200 überlebt das nicht.
Ja.
Dann gibt es noch die Cordozentese. Das ist eine Gewebeentnahme der Nabelschnur. Eine Nabelschnurpunktion. Apropos, wie viele Gefäße laufen in der Nabelschnur?
3.
Wie viele Venen, wie viele Arterien?
2 Venen, eine Arterie.
Andersrum?
Ja, meine ich doch.
Ja, hast du richtig gesagt?
Das sieht nämlich im Histoschnitt aus wie ein Smiley.
Ja, und im Ultraschall
sieht es aus wie... Weil die Vene platt ist und die Arterien sind rund.
Im Ultraschall sieht es aus wie eine DNA aufgeperlt. Und jetzt die wichtigste Fangfrage überhaupt. Durch was wird das Baby ernährt? Also wo laufen die Nährstoffe? In welchem Gefäß? Oder in welchen Gefäßen?
Hä?
Im Fruchtwasser. Das Baby kriegt ja Nährstoffe von der Mutter. Also ich meine, alles, also wo läuft quasi sauerstoffreiches Blut drin?
Ach so. Ja, ja, da muss man nicht aufpassen.
Mhm, muss man aufpassen, habe ich falsch beantwortet nämlich.
Ja, richtig. Die Arterien sind ja für gewöhnlich sauerstoffreich, außer...
Aber die Definition einer Arterie ist ja was anderes
richtig.
Eigentlich. Ne? Die Definition der Arterie ist vom Herz wegführend.
Richtig, vom Herz wegführend. Und dementsprechend... Wenn du es falsch gesagt hast, führt natürlich die Vene sauerstoffreiches Blut.
Genau, weil die Arterie führt ja vom Herzen des Babys weg.
Ja.
Und die Vene führt zum Körper des Babys hin. Also zum Herzen hin. Dementsprechend andersrum. Krass, ne?
Ganz schön verwirrend.
Tricky.
Sehr, sehr tricky.
Hätte man aber auch, als die Frage gestellt wurde, darauf kommen können, dass es eine Fangfrage ist.
Ja, eigentlich immer, wenn sowas gefragt wird, Fangfrage.
Ja, der Fangfrage immer. Habe ich noch eine Frage aus Gün, die ich weiter... Also ich gebe einfach so alle Fragen, die ich gefragt wurde, weiter an dich.
Ja, perfekt. Schön, dass ich hier auch nochmal die Gün-Prüfung machen darf.
Ja, musst du dann
seit 5 Jahren kein
Gün mehr hatte. Warte. Wir sind im Ultraschall, ja. Kind wird bestimmt, Kind wird ja gerne mal vermessen, um zu gucken, ob das regelrecht wächst.
Ja, ne? Finde ich super.
Und dann misst du hauptsächlich, misst du ja den Schädel, Schädelumfang, Schädeldurchmesser, Abdominal, Transversaldurchmesser oder Umfang und die Länge des Femurs.
Richtig, die Femurlänge. So.
Genau. Und auch diese Frage, eigentlich super banal, das Ding, dieses kleine Wesen ist ja sehr klein, das liegt auch irgendwie kreuz und quer im Bauch rum. Woran erkennst du, dass du den Femur misst und nicht den Unterschenkel?
Digga, das habe ich tatsächlich nicht gelernt.
Ja,
müsste ich jetzt auch raten.
Nee, habe ich auch nicht, aber es ist super banal, du kannst es beantworten. Das kann jeder, der erste Semester Anatomie gemacht hat.
Ach so, Unterschenkel sind zwei Knochen.
Ja.
Na gut.
Ich habe auch super kompliziert, also ich habe auch so 3-4 Sekunden drauf, bis ich drauf gekommen bin. Es ist ja Tibia und Fibula.
Ja.
Ja, und Femur ist nur ein Knochen. Das ist ganz banal. Ja, das waren, glaube ich, alle Fragen aus Gün, die ich so im Unterricht gestellt gekriegt habe.
Toll. Leute, jetzt sind wir alle quasi.
Alle, das war jetzt kein
Blockpraktikum.
Nee, die Prüfung war das Referat.
Das Referat war eine Prüfung?
Ja,
Vortrag. Ach komm, das ist doch keine Prüfung. Ey. Wir wurden richtig abgefragt und mussten hier Papptest machen, ein Kind gebären und noch ganz viele andere Sachen. Also das gibt's ja nicht.
Ja, aber ich
und
muss
hier
ja
die ganzen Pappstadien, die ist 1A oder so, 1C und also oder A3, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das mussten wir alles auswendig lernen.
Ja, das ist doch gut, dann hast du es doch alles vom Kopf hoffentlich. Ich frage dich jetzt nicht weiter. Ey.
Ja, weil du es nicht weißt.
Natürlich weiß ich es, aber ich will die Folge sprengen.
Suspekter, Test, Kontrolle aber, in den nächsten sechs Monaten. Komm,
wir switchen doch jetzt mal direkt zum Papp um, denn wenn wir bei Papp sind, dann kann es nur um ein Thema gehen, und zwar Gebärmutterhalskrebs.
Super Sache. Und super. HPV.
Genau, und HPV. Und da habe ich jetzt auch nochmal das ist jetzt der zweite Teil dieser Folge. Jetzt kriegt ihr nochmal die geballte HPV und Gebärmutterhalskrebs-Info.
Lasst euch impfen, Leute.
Genau, das Krasse ist, ich stelle dir wieder Fragen, Richard. Ich habe so viele Zahlen dieses Mal. Wie viel Prozent der malignen Tumore, also der Gebärmutterhalskrebsarten, die wirklich Krebs geworden sind, sind HPV-assoziiert? Also in wie viel Prozent der Biopsien ist HPV festgestellt worden?
90.
97. Was krass ist, weil ihr müsst überlegen, dass quasi 100, also de facto fast 100% der Gebärmutterhalskrebsarten auf eine HPV-Infektion zurückgeht.
100%. So, und wichtig für euch zu wissen, nicht jeder, der HPV hat, bekommt Gebärmutterhalskrebs, aber jeder, der Gebärmutterhalskrebs hat
HPV.
Oder die meisten von denen, oder fast alle, haben HPV.
Genau. Richtig. Dann HPV, haben wir auch ein Video zu gemacht, fällt mir gerade ein, ist das was nur Frauen betrifft, Richard?
Nein.
Ist das was uns beide auch betreffen könnte?
Definitiv, das Peniskarzinom wird hier groß geschrieben.
Ja, gut, das klingt jetzt. Ach, jetzt muss ich zusammenzucken kurz.
Und auch im Mundraum kann man durch HPV Karzinome kriegen.
Aber es kann leider auch sein, und das kommt das Schlimme, dass HPV, also der Mann, es kann auch sehr gut sein, dass der Mann HPV einfach gar nicht merkt. Und es einfach so.
Ja.
Stumm ist, also eine stumme Infektion und das einfach nur verbreitet in der
Welt. Ja, es kommt natürlich auch immer auf den Virustyp an und die meisten Leute infizieren sich irgendwann mal mit HPV.
Durchseuchungsrate in Deutschland ist bei 80%.
Richtig, also fast jeder trägt mal das Virus. Ob Symptome entstehen, ist die andere Frage. Das hängt immer vom Immunsystem ab. Und ob die Symptome bleiben, ist auch eine andere Frage. Es gibt ja auch zum Beispiel Kondylome.
Und dann gibt's Kondylome, gehen wir gleich mal drauf ein. Kondylome sind allerdings, lass uns das jetzt machen, sonst vergessen. Was sind Kondylome?
Das sind kleine, gutartige Wucherungen in der Haut, die meist aber von dem HPV-Typen stammen, der eben nicht das Risiko für Cervixkarzinom. Genau,
das wollte ich, das sind andere, also andere HPV-Typen als die High-Risk-Gebärmutterhalskrebstypen, Virusvarianten. Ja. HPV, Kondylom, deutsches Wort ist Feigwarze dafür, oder ein deutsches Wort kann Feigwarze sein, ist eine Geschlechtskrankheit.
Ja.
Weißt du, welche beiden HPV-Virenarten die schlimmsten sind? Oder welche am ehesten zu Gebärmutterhalskrebs führen? Es gibt zwei Stück, die bei 70% aller Krebsarten nachgewiesen sind.
Ich glaube irgendwie, entweder 16, 18 oder 6, 11.
16, 18. 6, 11 sind Kondylome, glaube ich.
Siehst du.
Ja, sowas. Krass, hast du richtig was mitgenommen aus diesem Gym-Kurs?
Ey, ja, ich war auch echt kein schlechter Student.
Na, weiß ich doch, hey, das musst du mir nicht sagen, ich weiß das. 16 und 18, und das sind auch die gegen die auf jeden Fall geimpft wird. Eigentlich geht es jetzt hier um Früherkennung. Wir wollen euch mitgeben, dass es sinnvoll ist. Ich meine, die meisten Hörer werden entweder schon geimpft sein oder schon einen eventuell präehelichen sexuellen Kontakt gehabt haben.
Ja, aber unabhängig davon wird laut aktueller Studienlage trotzdem empfohlen, auch wenn man schon GV hatte, sich trotzdem impfen zu lassen. Weil es ja nicht gegeben ist, dass man A, HPV hat, B, die Karzinom auslösenden Varianten hat. Also die Impfung ist immer sinnvoll.
Die Impfung ist immer sinnvoll,
eigentlich gar keine negativen.
Wird aber warte, wird aber nur bis 25 von der Krankenkasse bezahlt übrigens.
Ja, also Leute, beeilt euch.
Also, ab zum Arzt impfen lassen. Ich glaube, dass relativ viel, ich schätze mal spontan, dass viele von euch geimpft sein werden, zumindest von den Frauen. Dass Männer geimpft werden können, ist relativ frisch noch. Mhm. Ist noch nicht so lange. Dass Jungen zwischen 9
fünf Jahren eingeführt
wurden. Ja. Auch hier, ne, Alter, Jungen zwischen 9 und 14, zwei Impfungen im Abstand von 5 Monaten. Und da muss man sagen, ich meine jetzt, welcher 9-jährige Junge könnte gehen zu seiner Mama und sagt, hey, ich würde mich gerne gegen HPV impfen lassen? Wahrscheinlich niemand, weil
ich das wissen halt auch, glaube ich, noch ganz viele Ärzte nicht, dass die halt da auf die Patienten oder auf die Kinder zugehen oder auf die Eltern und sagen, hey, es ist sinnvoll, dass auch der Junge sich HPV impfen lässt.
Auf die Kinder zugehen wäre so ein bisschen komisch
und ein bisschen Spritze. und Jungs gehen ja auch nicht zum Gynäkologen. Also normal ist ja, der Gynäkologe dann sagt, ja, jetzt ist HPV-Impfung sinnvoll. Als Typ gehst du ja oftmals erst, was weiß ich, wenn die Prostata drückt zum Urologen oder so, ne? Dann muss es dann halt der Kinderarzt sagen.
Ja, aber es muss in dem Alter generell der Kinderarzt sein, der ist ja so der Arzt für alles, ne?
Ja.
Ja. Aber wichtig für euch zu wissen, zwischen 9 und 14, Männer und Frau, Jungen und Mädchen, das ist ja noch ein bisschen noch nicht Mann und Frau, glaube ich, in dem Alter. Schützt einfach. Also ihr schützt euch mit der Impfung selber an alle Eltern von Mädchen oder haben wir wohl 14-jährige Zuhörerinnen? Ich glaube nicht.
Ah, bestimmt. Schreibt uns mal, wenn ihr 14 oder jünger seid.
Das klingt jetzt komisch. Schreibt uns nicht, wenn ihr 14 oder jünger seid. Bitte nicht
Umfrage.
Schreiben.
Ich mache eine Umfrage. Macht bei der Umfrage mit.
Ja, schreibt ich glaube nicht. Sachen, die wir gesagt haben im Podcast. Schreibt uns gerne, wenn ihr 14 oder jünger seid.
Hoppla.
Was denn hier passiert? Nee, genau. Aber da auf jeden Fall ist ja, ich meine, überleg mal, das ist auch wieder, eigentlich ist das nur Selbstschutz, die zweimal impfen und du hast eine Krebsart weniger, an der du wahrscheinlich erkranken könntest. Das ist halt super wertvoll. Jährlich erkranken in Deutschland 4.500 Frauen an Gebärmutterhalskrebs, was gar nicht so wenig ist, aber auch nicht so viel, weil durch diese ganze Früherkennung gehen die Zahlen sehr stark zurück.
Ja.
Man muss leider sagen, dass Gebärmutterhalskrebs eine sehr asymptomatische Krebsart ist.
Ja.
Asymptomatik ist immer scheiße, weil es fällt den Leuten nicht auf. Du hast ja, es gibt verschiedene Vorstufen, zervikale intraepithiale Neoplasien in verschiedenen Stadien. Das ist das quasi, auf was in diesen Pap-Abstrichen geachtet wird.
Mhm.
Und wo dann reagiert wird, wenn sowas erkannt wird. Denn es kann sein, ihr geht zum Frauenarzt, das ist eine Angstfolge, ne? Ihr geht zum Frauenarzt, der macht einen Abstrich, ihr fühlt euch super, als wäre alles super, und der Frauenarzt ruft sich an und sagt, ja, wir haben da was gefunden.
Ja.
Und dass ihr euch super fühlt und dieser Anruf kommt, ist viel wahrscheinlicher, als dass ihr euch scheiße fühlt und dieser Anruf kommt.
Das stimmt. Weil
Symptome sind eventuell Schmierblutungen, aber auch eigentlich nie. Und die richtigen Symptome fangen erst an, wenn es halt ein Karzinom ist. Also wenn es quasi von diesen Vorstufen in den richtigen Krebs übergegangen ist.
Ja.
Also deswegen, das habe ich gestern auch neu gelernt, wusste ich gar nicht, dass Cervixkarzinome so asymptomatisch sind. Scheiße.
Ja, das merkt man nicht so richtig. Ist halt echt, deswegen, der Papptest,
ja, aber das Einzige,
ist halt einfach so ein easy Ding.
Ja, deswegen, also ich will euch zwei Sachen, der Ausflug in die Gynä ist auch gleich zu Ende, keine Sorge, aber ich will euch zwei Sachen mitgeben, auch wenn ich kein Gynäkologe werde, wovon ich auch immer noch stark ausgehe, dass ich keine werde, aber lasst euch impfen, beziehungsweise sorgt auch, redet mit eurem Umfeld, ihr habt ja alle Neffen und Neffinnen.
Ich weiß nicht, ob jeder Mensch Neffen hat, ich weiß nicht mehr, was ein Neffe ist. Ist das von der Tante der Sohn?
Ja, von der Schwester der Sohn oder vom Bruder der Sohn. Hm. Okay, oder ihr habt, das klingt jetzt wieder falsch, wenn ich sage, ihr habt bestimmt auch andere kleine Kinder in eurem Umfeld. Ihr kennt Leute, die haben Kinder, die sind vielleicht zwischen 9 oder die werden bald 9 oder die sind 10 oder 11. Da, ihr könnt auch da bitte einmal sensibilisieren, dass eine HPV-Impfung durchaus sinnvoll ist.
Ja.
vor allen Dingen für die eigene Gesundheit des Kindes, weil das triggert Eltern ja viel mehr, wenn ich jetzt, ne, auch beim Jungen vielleicht auch für die eigene Gesundheit der potenziellen Schwiegertochter, so muss ich es ja sehen. Also, ne, ist ja auch scheiße, irgendwie, wenn du, hey, Mama, das ist meine Freundin und irgendwann heiraten die und ja, ups, hat doch Gebärmutterhalskrebs. Ja, dann vielleicht doch mal lieber vorher den kleinen Racker impfen lassen.
Ja.
So. Und zweiter ganz wichtiger Tipp an alle Frauen, die jetzt schon älter sind, und ich weiß, da sind hier sehr viele, geht, haltet eure Termine beim Gyn ein, macht einmal im Jahr diesen Pap-Abstrich. Im Zweifel, auch wenn was ist, erkennt man es frühzeitig und kann reagieren, bevor es ein Karzinom ist, denn sowohl die Stadien 1, 2 und auch noch 3 können gut behandelt werden und ausheilen.
Es also muss nicht gleich die ganze Gebärmutter raus, sondern manchmal kann einfach ein bisschen was rausschneiden.
Genau. Das
und trotzdem Kinder kriegen, Liebe machen und ja, tolle Sachen erleben. Also Leute, nicht nur zum Pap-Abstrich, geht zu allen Vorsorgeuntersuchungen, die haben ja alle ihre Daseinsberechtigung.
Ja, das ist halt so krass. Ich habe immer das Gefühl, dass so, also je weiter ich im Studium komme und je mehr ich sehe und je mehr Folgen wir auch machen, desto krasser fällt mir halt auf, wie relevant einfach oder wie viel Scheiße man einfach durch eine Vorsorgeuntersuchung frühzeitig oder gar nicht erst kriegt. Ja. Aber die Deutschen sind so schlecht in diesen Vorsorgeuntersuchungen, dass sie die ganze Scheiße trotzdem kriegen.
Ja, das ist echt, ja, ich glaube, es ist halt auch so ein bisschen die Angst davor, das, was sein könnte, und dann
versteht. Ja, aber das ist das Problem, ich verstehe es ja selber. Also ich weiß ja, wo das herkommt, aber es ist so irrational, weil wenn du rational dran gehst, dann weißt du ja, dass wenn was ist und du lässt es einfach 5 Jahre wachsen, dass es danach bestimmt nicht besser ist.
Richtig, ich meine, wir kennen doch alle die Fotos von Patienten, die dann erst nach Jahren oder Monaten in die Klinik kommen und auch immer so der halbe Mund weggekrebst ist oder ja, die halbe Brust einfach offen ist, weil da so ein kranker Tumor drin wächst und man einfach nicht zum Arzt gegangen ist.
Du fragst ja einfach nur, erstens, wie weh, also klar, das ist alles Verdrängung, ne? Das ist jetzt psychologisch, ja, da, aber ich frage mich immer, wie weh tut sowas wohl?
Ja.
So täglich, ja. So, und lernt man damit zu leben? Weiß ich nicht. Nein, aber wenn ihr diesen Podcast hört, dann geht ihr hoffentlich zu euren Vorsorgeuntersuchungen. Völlig egal, ob ihr ein 47-jähriger Trucker seid und eure Prostata abtasten lassen müsst oder ein 21-jähriger Medizinstudentin, die jährlich einen Pap-Abstrich macht. Ab 35, ist auch neu übrigens, ist ja erst seit ein paar Monaten, gibt es auch einen HPV-Test alle 3 Jahre beim Frauenarzt.
Toll, und für Männer wieder mal nicht.
Für Männer wieder mal nicht, nee. Und mit diesem traurigen Satz beenden wir diese Folge heute.
Ja. Heute trauriges Ende in der Folge.
Heute trauriges Ende. Aber ihr seid glücklich, weil ihr wieder was von uns gehört habt. Und das ist das schönste Erlebnis der Woche.
Ja, tut uns echt leid, dass wir jetzt die Wochen so ein bisschen schlampig waren.
Ja.
Aber halt echt viel los, ja. Ihr habt es mitbekommen bei Jonas, bei mir. Es ist weiter viel los dieses Jahr. Mhm. Ist ja was Gutes, aber gleichzeitig sollten wir auch versuchen, uns regelmäßig
zu.
Ich meine, das ist eine Stunde die Woche, das kriegen wir hin.
Ja, sollten wir auf jeden Fall jetzt öfter wieder hinkriegen, ja. Also es ist keine Ausrede, aber es ist nicht so, weil wir keinen Bock mehr haben. Es war einfach wirklich zeitlich sehr, sehr, sehr schwierig. Trotzdem ist es kein Grund, hast du gut gesagt.
Ja. Leute.
Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen gekriegt, als ich diese ganzen Verlinkungen plötzlich auf meinem Handy hatte. Ja, das war auch beim Drehen. Und ich so, hier Platz 1, so viele Minuten. Ich habe so, scheiße.
Ja.
Also ich habe mich gefreut, aber ich dachte wirklich gleichzeitig, fuck.
Ihr seid trotzdem Ehren-Community.
Ihr seid Ehren-Community, ihr habt abgeliefert. Wir haben halt manchmal nicht abgeliefert, aber ihr schon. Durchgehend.
Ja, so. Ihr liefert
deswegen immer ab. Kuss an euch und wir hören uns nächste Woche Mittwoch.
Richtig, nächste Woche Mittwoch pünktlich 0.05 Uhr kommt die Podcast-Folge online.
Bis dahin, macht's gut.
Ciao, ciao. Tschüss.
Schade, das war's schon wieder mit blutiger Anfänger. Aber nicht traurig sein. Nächste Woche gibt's wieder kuriose Geschichten aus der Medizinwelt. Gebt dem Podcast gerne ein paar Sterne bei Spotify und Apple Podcasts. Bis nächsten Mittwoch. Ciao.